HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus den jüdischen Gemeinden und dem jüdischen Kulturleben. Heute mit diesen Themen. Signal der Verbundenheit. Auf der von Nazis geplanten Kongresshalle in Nürnberg wird an diesem Wochenende eine jüdische Laubhütte aufgebaut. Als Zeichen einer Partnerschaft zwischen Deutschland und Israel. Zur Einheit mehr Vielfalt. Morgen, am 3. Oktober, starten die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur. Und ein Olivenbaum aus Metall. Eine jüdische Künstlerin und ein christlicher Künstler aus Israel haben einen Paradiesbaum für Erfurt entworfen. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem Vorurteil von einem angeblich unbarmherzigen und rächenden Gott des Alten Testaments. Recht, nicht Rache, das ist das Thema. Zu unserem ersten Beitrag. Morgen, am 3. Oktober, beginnt das jüdische Laubhüttenfest. Juden auf der ganzen Welt feiern es in den kommenden 7 Tagen als Erntefest. Die Laubhütte, die sogenannte Sukkah, steht symbolisch einerseits für schattenspendende Unterstände auf den Feldern in früheren Zeiten. Sie erinnert aber auch an die Zeit der Wüstenwanderung Israels. Wenn möglich, wird in den kommenden Festtagen auch in der Laubhütte gefeiert und gegessen. In Nürnberg wird nun eine besondere Laubhütte aufgestellt an einem ungewöhnlichen Ort, nämlich auf dem Dach der von den Nazis gebauten Kongresshalle. Eine Aktion im Rahmen einer deutsch-israelischen Städtepartnerschaft.
Diese Laubhütte ist sicher eine der ungewöhnlichsten Laubhütten, die es bislang im Judentum gegeben hat. Vor allem liegt das an dem historisch stark belasteten Ort, an dem sie aufgebaut wird, dem Dach der ehemaligen NS-Kongresshalle auf dem einstigen Reichsparteitagsgelände. Genau dort also, wo Adolf Hitler vor Tausenden seiner Anhänger antisemitische Hetzreden hielt. Dass der Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und der israelischen Stadt Chadera ausgerechnet auf dem braun kontaminierten Areal seine erste öffentliche Veranstaltung durchführt, eben die Errichtung der Laubhütte, hat sich die Vorsitzende dieses Vereins, Diana Liberova, mit ihrem Team genau überlegt.
Ich glaube schon, dass das eine enorme Symbolik hat, eine Laubhütte, die ja auch das Symbol nicht nur des jüdischen Festes Sukkot, sondern auch das Symbol des Sich-Zurücknehmen, des Darüber-Nachdenkens, dass letzten Endes ja alles in Gottes Hand liegt und dass wir nicht alles entscheiden können und dass manchmal wir einfach mit Natur, mit Realität uns auseinandersetzen müssen, dass auch das eine besondere Symbolik ist. Und dann auf einem ehemaligen Nazi-Bau eine jüdische traditionelle Laubhütte zu stellen, das ist genau die Art der Provokation, die ich zumindest gerne mache und auch noch öfters forcieren würde.
Natürlich ist diese Laubhütte auf dem Dach der früheren NS-Kongresshalle des heutigen Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände eine Sukkah der besonderen Art. Sie soll beleuchtet werden und von außen gut zu sehen sein. Ein Symbol für die jüdische Kultur und die Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Chadera.
Es ist ein bisschen Kreativität gefragt. Es soll ja schnell aufgebaut und schnell abgebaut werden. Es wird eine Mischung sein aus grünen Zweigen, Grundgestell und kreatives Obst und Gemüse aus der Region.
Gaben der Natur, die der Bayerische Bauernverband unentgeltlich zur Verfügung stellt. Schade nur, dass die knapp 30 Quadratmeter große Laubhütte nur einen Tag, nämlich den 3. Oktober, zugänglich sein wird. Auch die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt. Der Grund dafür? Die Corona-Pandemie, sagt Diana Liberova.
Es ist immer ein Spagat, weil wir sind keine religiöse Einrichtung, sondern wir sind ein Verein, das für die Vielfalt auch Israels steht. Trotzdem werden wir jetzt wahrscheinlich auch ein Kiddusch sagen. Es wird koschere Kleinigkeiten geben, die wir dann miteinander essen werden. Es wird auch ein Airtalk tatsächlich geben, der ist gerade auf dem Weg ins Dokuzentrum. Wir müssen gucken, wie wir das organisieren, damit es nicht zu viel ist, aber auf der anderen Seite, damit wir Spaß haben und zumindest für uns als an der Stelle leider nur ein ausgewählter Kreis, dass ein wirklicher Sukkot wird, den wir miteinander zelebrieren. Und vielleicht können wir mit 30 Personen die Erfahrung sammeln, die wir für spätere Jahre für 5000 Menschen brauchen.
Morgen wird auf der von Nazis entworfenen Kongresshalle in Nürnberg eine jüdische Laubhütte aufgebaut. Hintergründe der Aktion schilderte hr2-Autor Thomas Sinne. Morgen jährt sich ja zum 30. Mal die Feier der deutschen Wiedervereinigung. Dem Bild einer allzu harmonischen deutschen Einheit will der Autor Max Czolek die provokative Behauptung einer jüdisch-muslimischen Leitkultur entgegenstellen. Als dezentralen Kongress hat er in 13 Städten bundesweit die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur angestoßen.
Der Titel soll provozieren, so wie der Zeitraum. 3. Oktober bis 9. November, deutsche Daten. Max Czolek arbeitet mit 20 Theatern, Literaturhäusern und weiteren Kulturinstitutionen zusammen.
Direkt zum Auftakt, am 3. Oktober, werden wir ein Podium im Maxim Gorki Theater veranstalten mit Peggy Piesche, Angelika Nguyen und Meli Kiak, wo wir uns Erzählungen zuwenden, die jenseits dieser Idee des wiedervereinigten deutschen Volkes stattfinden. GastarbeiterInnen-Erzählungen, Erzählungen von asiatisch-stämmischen Deutschen, Erzählungen von Afrodeutschen, Erzählungen von jüdischen Perspektiven. Das sind alles Dinge, die außerhalb dieser Erzählung der Wiedervereinigung des deutschen Volkes liegen, weil sie eben nicht diese Idee der Fröhlichkeit und der Erleichterung teilen, sondern eigentlich davon erzählen, dass der Mauerfall und die Wiedervereinigung auch der Anfang einer sich intensivierenden rechtsradikalen Gewalt gewesen ist.
Leitkultur, dieser Begriff, für den vor 20 Jahren bereits Friedrich Merz gescholten oder gefeiert wurde, er soll nicht religiös verstanden, sondern kulturell für zwei Gruppen gelten.
Juden und MuslimInnen könnten nicht weiter voneinander entfernt sein, gerade in der öffentlichen Debatte. Die Juden, das sind sozusagen die, die beschützt werden müssen, die Muslime, das sind die, die antisemitisch sind. Das ist die öffentliche Orientierung. Und dagegen würde ich schon sagen, die Anschläge von Hanau und Halle im letzten Jahr haben doch sehr deutlich gemacht, dass es entweder eine Zukunft in Deutschland für Muslime und Juden gleichermaßen gibt oder für beide nicht.
Max Czolek will wieder den Stachel lücken, uns zwingen, sich nicht gemütlich im Heimatbegriff einzurichten. Er will aufzeigen, die Überlegenheit der deutschen Kultur ist keine, nur weil wir meinen, wenn wir uns genug erinnerten, würden wir uns auch mit der Vergangenheit versöhnen können. Es gäbe keine Versöhnung durch Erinnerung mit den jüdischen Bürgern und unseren Antisemitismus, so Czolek, dürften wir nicht auslagern auf die Muslime genauso wenig wie den Sexismus.
Meine Kritik greift an dem Punkt, wo Menschen anders bleiben und zu anderen gemacht werden, obwohl sie schon seit 2 oder 3 Generationen in Deutschland leben und nach allen Maßstäben als Deutsche sozialisiert sind. Aber sie heißen halt Mohammed oder Aisha und darum bleibt der Verdacht im Rahmen eines Integrationsdenkens, dass sie nicht auf die gleiche Weise dazugehören wie Hans, selbst wenn Hans ein frustrierter Deutscher ist und einen Flüchtlingsheim anzündet.
Zur Diskussion steht, ist die Anpassung die Voraussetzung für die Integration oder im Gegenteil, zeige nicht gerade die jüdische Kultur, dass die Kreativität aus dem Anders sein und anders bleiben entstanden ist.
Die interessante Frage ist, ob man die Beiträge zur deutschen Kultur von jüdischen AutorInnen oder KomponistInnen, Moses Mendelssohn, Hannah Arendt, Theodor Adorno, Walter Benjamin und so weiter, ob man die tatsächlich am besten versteht, wenn man sie als Beiträge zur deutschen Kultur rahmt. Oder ob man nicht viel stärker darüber nachdenken müsste, auf welche Weise diese Beiträge darum wichtig waren, weil die Leute anders blieben.
Kunst, so Czolek, könne Widersprüche aufzeigen und lehren, mit Ambivalenzen umzugehen. Sie kann zusammenführen, was nur auseinanderdividiert erscheint. Die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur hätten ein Ziel: dem politischen Diskurs über Integration zu zeigen, dass die Realität ihn längst überholt hat.
Ich würde behaupten, und auf dieser Behauptung sind die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur aufgebaut, dass der kulturelle und der zivilgesellschaftliche Raum schon deutlich weiter ist, was die Anerkennung der radikalen Vielfalt der Gesellschaft angeht und dass die politischen Konzepte noch nicht hinterherkommen.
In der Einheit mehr Vielfalt. Ab morgen finden an 13 Orten bundesweit die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur statt. Ein bewusst gesetzter Gegenpol zu den Einheitsfeiern. Welche Absicht dahinter steckt, hat Maria Ossowski vom Kurator Max Czolek wissen wollen. Sie hören H2 Kultur mit der Sendung Jüdische Welt. Ein Paradiesbaum für Erfurt. Das ist die Idee von zwei israelischen Künstlern. Ein arabischer Christ und eine Jüdin haben ein Kunstwerk gestaltet, das zur Verständigung einladen soll.
Die Menschen hier sind neugierig und ich spüre ein großes Wohlwollen mir gegenüber, sagt Nihat David, der israelische Künstler. Wie viele Stunden er an diesem Ölbaum aus altem Stahl und neuen Kupferblättern gearbeitet hat, kann er nicht mehr sagen, nur so viel.
Es ist jetzt euer Baum geworden. Meine Arbeit ist beendet. Er gehört euch, der Stadt.
Der Baum steht mitten zwischen den Resten eines alten Benediktinerklosters auf der einen Seite und keine 200 Meter Luftlinie auf der anderen Seite steht der katholische Dom zu Erfurt. Die Idee hatte Alexandra Nocke, Kulturwissenschaftlerin aus Berlin.
Ich habe eine Skulptur, einen wunderschönen Olivenbaum auf einem Spaziergang in Jerusalem entdeckt. Und er hat mich so begeistert in seiner Klarheit und in seiner Schlichtheit, dass ich mir in den Kopf gesetzt hatte, diesen Baum auch nach Deutschland zu bringen.
Jetzt steht der 8 Meter hohe Metallbaum auf dem Petersberg und ist ein Projekt des Festivals Achava, das sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen und Religionen zu verbinden. Auch bei dem Baum ist es so, denn neben Nihat David, dem israelisch-arabischen Christ, hat die israelisch-jüdische Künstlerin Ruth Horam, Jahrgang 1931, daran gearbeitet.
Zwei Menschen, die sich gefunden haben, die ungleicher nicht sein können, die beide in Israel aufgewachsen sind und wo eben der Olivenbaum Teil ihrer Seelenlandschaft ist, Teil ihrer Kindheit.
Den Stamm des Baumes hat Nihat David auf Abrisshalten gesucht und gefunden. Dicker, gewundener Baustahl, der einst Häusern Halt gab. Jetzt wachsen daraus filigrane Kupferblätter, die er verdrahtet und verlötet. 70.000 sind es und wenn es nach ihm ginge, so wäre da noch Platz. Wer wollte, konnte ein paar Blätter vorab erwerben und dann auch selbst befestigen. Viele haben das getan. Wie ist es für ihn als arabischer Christ mit einer Jüdin diesen Baum zu schaffen und das jetzt auch noch in Deutschland?
Gute Frage. Ich komme aus einer christlichen Familie, aber seit meines Lebens glaube ich, wir machen die Religion, die Länder, die Flaggen, die Nationalitäten. Es sind unsere Kreationen. Wir sind dafür verantwortlich und sind alle Menschen. Es ist absolut egal, ob du Jude bist, Moslem oder Christ, Buddhist oder was auch immer. Keiner von uns konnte vorher auswählen, was er sein wollte.
Und so kommt er mit Menschen ins Gespräch, über Religionen, über Kunst, über Israel. Sein Lebensmotto ist einfach: Tue Gutes und nutze im Leben die Zeit, die du hast. Der Olivenbaum, so hofft er, gibt auch seine gute Energie weiter und die seiner Freundin Ruth. Mit der Menschheit sei es wie mit der Kunst, meint Nihat David. Es muss nicht kompliziert sein. Fanatiker würden alles zerstören. Dabei sei doch alles recht einfach, meint der Künstler.
Meine Frau ist Muslimin. Ich bin Christ und wir leben friedlich zusammen. Und mein bester Freund ist Jude.
Er sagt es und klemmt ein neues Kupferblatt an den Baum. Das Beste ist, meint er lächelnd, nach dem ersten Regen werden diese Blätter grün und bleiben es auch.
Ein Olivenbaum aus Metall. Ein christlicher Künstler und eine jüdische Künstlerin aus Israel haben einen Paradiesbaum entworfen für Erfurt. Blanka Weber hat mit den beiden unter dem Olivenbaum gesprochen. Und wenn Sie sich selbst ein Bild machen wollen, es gibt eine Internetseite zu dem Projekt. Ganz einfach: paradiesbaum.org.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Heute von und mit Karina Dobra.
Länder unterstützen jüdische Einrichtungen stärker. Nach dem judenfeindlichen Anschlag in Halle vor einem Jahr haben die meisten Bundesländer, einer aktuellen Recherche zufolge, jüdische Einrichtungen stärker bei deren Schutz geholfen. Wie der Mediendienst Integration auf Grundlage einer eigenen Umfrage mitteilte, haben fast alle Länder die Polizeipräsenz, zum Beispiel vor Synagogen, zumindest vorübergehend erhöht. Die meisten stellten demnach auch zusätzliche Gelder für Sicherheitsvorrichtungen wie schusssichere Türen, Zäune oder Einlassschleusen bereit. Kürzlich hatten die Bundesregierung und der Zentralrat der Juden in Deutschland eine Vereinbarung unterzeichnet, nach der der Bund zusätzlich 22 Millionen Euro zum Schutz jüdischer Einrichtungen bereitstellt. Nach dem Anschlag in Halle hatten sich Bund und Länder im Dezember darauf verständigt, die bisherigen Maßnahmen zum Schutz jüdischen Lebens und zur Bekämpfung von Antisemitismus zu ergänzen. Dem Mediendienst Integration zufolge hatten manche Bundesländer, wie etwa Bayern, Hamburg oder Nordrhein-Westfalen, Sicherheitsmaßnahmen von jüdischen Einrichtungen schon vor dem Anschlag in Halle finanziell unterstützt. Die meisten Bundesländer hätten inzwischen nachgezogen. Antisemitismusbeauftragter will QAnon-Bewegung mehr in den Blick nehmen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat sich dafür ausgesprochen, die Verbreitung der Verschwörungstheorien der sogenannten QAnon-Bewegung über Messenger-Dienste einzudämmen. Die Bewegung zeichne sich durch ihre Anschlussfähigkeit an verschiedenste Verästelungen von Verschwörungsmythen aus, sagte er dem Spiegel. Antisemitismus wirke dabei wie ein unheilvolles Bindemittel zwischen diesen Strömungen. Vielfach würden solche Mythen über Messenger-Dienste verbreitet, die aus meiner Sicht die gleichen Auflagen bekommen sollten wie zum Beispiel Twitter oder Facebook, sagte Klein. In diesem Sommer hatten Facebook und Twitter Tausende von Accounts von Unterstützern der Bewegung, die ihren Ursprung in den USA hat, gesperrt. Die zentrale Behauptung der QAnon-Anhänger ist, dass es eine Verschwörung gegen US-Präsident Donald Trump in den tieferen Schichten des US-Regierungsapparats gebe. Außerdem behaupten sie oft, prominente Politiker der Demokratischen Partei in den USA ließen sich mit Hormonen behandeln, die aus dem Blut von entführten, gefolterten Kindern gewonnen würden. Klein habe sich dafür ausgesprochen, dass der Verfassungsschutz die Bewegung hierzulande mehr als bisher in den Blick nehmen solle, berichtete der Spiegel. Einige QAnon-Anhänger waren auf der Großdemonstration gegen die staatlichen Corona-Beschränkungen Ende August in Berlin unterwegs gewesen. Bundestagsmitarbeiter gründen Initiative gegen Antisemitismus. Bundestagsmitarbeiter haben eine Initiative zur Förderung des jüdischen Lebens und zur Bekämpfung von Antisemitismus gegründet. Der Bernhard-Kreis ist nach dem Namen des jüdischen Publizisten und Reichstagsabgeordneten Georg Bernhard benannt, wie die Initiatoren mitteilten. Unterstützt wird der Kreis vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, und der linken Abgeordneten und Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau. An der Initiative beteiligen sich Mitarbeiter aller im Bundestag vertretenen Parteien außer der AfD.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann. Er ist Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Recht, nicht Rache ist sein Thema heute und er räumt auf mit einem beliebten und gerade in christlichen Kreisen weit verbreiteten Vorurteil.
Haben Sie schon einmal von dem unbarmherzigen oder rächenden Gott des sogenannten Alten Testaments gehört? Wahrscheinlich schon. Schließlich ist es eines der ältesten Vorurteile. Besonders beliebt war die Variante, den zornigen, rächenden Gott der Tora, dem barmherzigen, liebenden Gott des Neuen Testaments gegenüberzustellen. Hier der primitive, barbarische Gott des Judentums, dort der kultivierte, gnädige Gott des Christentums. Dieser behauptete Gegensatz ist zwar falsch, aber eben auch uralt, und funktioniert vielleicht deswegen auch heute noch. Jedenfalls habe ich mich bei dieser Gegenüberstellung schon immer gefragt, wie man es schafft, simple Grundregeln der Logik vollkommen außer Kraft zu setzen, um das Gegenüber schlecht zu machen. Denn eines ist doch wohl klar: Wenn es nur einen einzigen Gott gibt, und daran glauben ja alle Monotheisten, dann ist der jüdische Gott haargenau derselbe wie der christliche. Denn es gibt ja nur einen. Einer für alle und alle für einen sozusagen. Da es aber nichts gibt, was es nicht gibt, gibt es auch Menschen, die das anders sehen wollen. Und zwar eine ganze Menge. Einer der frühesten und prominentesten Verfechter der Idee, dass die Werte von Judentum und Christentum so unterschiedlich seien, dass sie nicht als Anbetung eines einzigen Gottes angesehen werden könnten, war Marcion, der im 2. Jahrhundert lebte. Dieser behauptete, dass das Christentum ausschließlich auf dem Boden des Neuen Testaments stehe, während das Alte Testament überhaupt keine heilige Schrift sei. Marcions Vorstoß wurde zwar abgelehnt und als Häresie gebrandmarkt, doch die Samen seines Denkgebäudes waren ausgebracht. Und damit die Möglichkeit, Gott gewissermaßen zu spalten. Hier der grimmige, unbarmherzige und rächende Gott des Judentums und dort der gnädige, liebende und verzeihende Gott des Christentums. Das Leid, das diese Idee im Laufe der Jahrtausende über die Juden gebracht hat, lässt sich nicht ermessen. Denn nachdem der Gott der Rache erst einmal geschaffen war, brauchte es nur einen kleinen Schritt, um auch den Vertretern dieses Gottes, also den Juden, die Eigenschaft der Rachsucht anzudichten. Selbst Kenner der Materie verweisen in diesem Zusammenhang gerne auf das biblische Auge um Auge, Zahn um Zahn und leiten daraus fälschlicherweise ein biblisches Racheprinzip ab. Dass dies absoluter Humbug ist und diese Passage stattdessen eine historische Revolution war, ist schon unzählige Male erklärt worden. Mit mäßigem Erfolg. Was wohl daran liegt, dass Menschen in aller Regel das glauben, was sie glauben wollen. Und was obendrein daran liegt, dass, wie es Albert Einstein ausdrückte, ein Vorurteil schwerer zu spalten ist als ein Atomkern. Aber Moment, gibt es denn nicht auch Passagen in der Tora, in denen es konkret um Rache geht? Doch, die gibt es. So heißt es etwa im 5. Buch Moses: Mein ist die Rache und die Vergeltung. Und an anderer Stelle heißt es: Preiset jauchzend Nationen sein Volk, denn das Blut seiner Knechte rächt er und Rache erstattet er seinen Feinden. An wieder anderer Stelle jedoch steht genau das Gegenteil. So heißt es im 3. Buch Moses: Du darfst keine Rache üben und nicht nachtragend sein. Aber wie kann das sein? Wie kann Gott einerseits mit Rache oder Vergeltung in Bezug gesetzt werden, wenn er die Rache an anderer Stelle eindeutig verbietet? Bei genauem Hinsehen wird klar, dass sich das Racheverbot aus dem 3. Buch Moses auf uns Menschen bezieht. Das jüdische Gesetz ist also mit Blick auf uns Menschen glasklar. Rache ist verboten. Punkt aus. Wie aber sieht es mit Gott aus? Kann es sein, dass Gott uns Rache verbietet, sich aber selbst von dem Verbot ausnimmt? Und bedeutet das dann nicht, dass an dem rächenden Gott vielleicht doch mehr dran ist, als wir es wahrhaben möchten? Immer langsam. Denn wie heißt es so schön, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und diese Vorsicht gilt es auch zu wahren, bevor man mit Blick auf Gott oder die Tora voreilige Schlüsse zieht. Zunächst darf neben einer präzisen Übersetzung in keiner Sprache der Zusammenhang, in dem Worte gebraucht werden, unberücksichtigt bleiben. Sprich, der Kontext entscheidet. Und das gilt natürlich auch hier. Denn es gibt ja durchaus unterschiedliche Spielarten der Rache. Es gibt die niedere Eigenschaft primitiver Rachsucht oder die positive Variante der Vergeltung, welche der Gerechtigkeit als Grundlage dienen kann. Es gibt die unkontrollierte, übermäßige Rache und es gibt die maßvolle und angemessene Vergeltung, um begangenes Unrecht zu kompensieren. Von dieser Warte aus gesehen wird aus dem vermeintlichen, unbarmherzigen Gott der Rache schnell ein nachdenklicher, einfühlsamer, aber durchaus ernsthafter und mitunter auch strenger Gott der Vergeltung. Abgesehen davon demonstriert der Ewige in zahllosen Situationen Nachsicht oder Langmut und lässt Verzeihung, Vergebung und Barmherzigkeit walten. Der deutsche Dichter Heinrich Heine brachte dies auf den Punkt, als er sagte: Gott wird mir vergeben. Das ist ja sein Beruf. Eine einseitige, eindimensionale Zuschreibung ist also fehl am Platz. Einen anderen Ansatz bieten der Religionswissenschaftler Jan Assmann und der Philosoph Henry Adlan. Assmann etwa erklärt, dass in vielen frühen Zivilisationen der König göttliche Eigenschaften annahm. Er wurde zum Maß aller irdischen Dinge. Sein Zorn war gewissermaßen Gottes Zorn und seine Rache war sozusagen Gottes Rache. Dadurch rechtfertigte der König sein Handeln mit Gott. Und die Gewalt, die er ausübte, erhielt so eine religiöse Bestätigung. In der hebräischen Bibel hingegen sah es ganz anders aus. Hier war die Distanz des Menschen zu Gott unüberbrückbar. Und deshalb musste der Zorn theologisiert werden. Er musste gewissermaßen von der Erde auf den Himmel übertragen werden. Auf gut Deutsch: Für uns Menschen gibt es keinerlei göttliche Rechtfertigung, um unsere primitive Rachsucht zu befriedigen. Henry Adlan schlägt in eine ähnliche Kerbe und meint, dass die Gewalt am besten dadurch aus der Welt vertrieben werden kann, dass man sie auf eine Transzendenz, also auf etwas Überirdisches, überträgt. Die Rache wird also vollständig aus dem menschlichen Kalkül entfernt. Oder einfacher ausgedrückt: Gott und nicht der Mensch ist nach seiner Ansicht berechtigt, Gewalt auszuüben. Er ist es, auf den man seine Rachegelüste auslagern kann, und er muss dann sehen, was er daraus macht. Das heißt, dass man menschliche Rachegefühle durchaus anerkennt und das Verlangen nach Strafe, nach Vergeltung, ja nach ultimativer Gerechtigkeit seinen berechtigten Platz hat. Der Mensch ist schließlich ein komplexes Wesen und beherbergt viele, oftmals auch widersprüchliche oder primitive Empfindungen. Und obwohl es ein biblisches Ideal gibt, dem es nachzueifern gilt, schlägt die Realität nicht selten mit solcher Grausamkeit zu, dass das Ideal schier unerreichbar scheint. Stellen Sie sich nur mal die unzähligen Juden vor, die im Laufe der Geschichte immer wieder unsagbares Leid erfuhren. Die mit ansehen mussten, wie ihre Liebsten gequält, gefoltert und ermordet wurden. Und fragen Sie sich selbst, ob in solchen Momenten Liebe, Vergebung oder Verzeihung ernsthaft die dominierenden Kräfte sein können, ja, ob sie es überhaupt jemals sein sollten, oder ob das brennende Verlangen nach Vergeltung, nach Recht und nach Gerechtigkeit nicht nach anderen Wegen verlangt. Neben der Hoffnung und dem Vertrauen auf ein funktionierendes und gerechtes Rechtssystem bleiben jedenfalls nur wenige gewaltlose Alternativen. Der Weg des Judentums ist es, Gott mit dieser Aufgabe zu betrauen, das Verlangen nach ultimativer Gerechtigkeit auf den Ewigen zu übertragen, von der Erde in den Himmel, vom Menschen zum Ewigen, in dem Vertrauen darauf, dass er die geeigneten Mittel wählt, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Worum es in letzter Konsequenz also geht, ist die Hoffnung auf den ultimativen Ausgleich erlittenen Unrechts, ist die Sicherstellung von endgültiger und vollkommener Gerechtigkeit. Worum es geht, ist Recht, nicht Rache. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.
Nicht Rache, sondern Recht. Dafür steht der Gott der hebräischen Bibel. Das war die Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in der monatlichen Sendung Jüdische Welt in HR2 Kultur. Die Ansprache gibt's auch als Podcast, ebenso die ganze Sendung bei uns im Netz bei hr2.de. Und da finden Sie auch das Manuskript der Ansprache zum Nachlesen und Weitergeben. Die Sendung Jüdische Welt geht damit zu Ende. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke für Ihr Interesse und weiter anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.